Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zehntakademie. Heute sprechen wir über ein Rechtsgebiet, das ich seit vielen Jahren mit echter Begeisterung betreibe, die zivilrechtliche Haftung des Steuerberaters. Ich bin Carina Freitag, Prozessanwältin und seit vielen Jahren ausschließlich im Steuerberaterhaftungsrecht tätig, auf Seiten der Berater und im engen Austausch mit ihren Haftpflichtversicherern.
Und ich bin Johannes Oehmann, seit gut einem Jahr jetzt hier bei Streckmark Schwedhelm als Anwalt tätig und konnte auch bereits verschiedene Einblicke in die Steuerberaterhaftung gewinnen. Und mich hat vor allem die Vielseitigkeit dieses Rechtsgebiets sehr positiv überrascht.
Genau das ist der Gedanke hinter dieser heutigen Folge. Wir richten uns dabei an alle, die vielleicht gerade im Studium stecken, im Referendariat sind oder am Anfang ihrer Anwaltstätigkeit und die vielleicht noch nicht wissen, dass dieses Rechtsgebiet so viel zu bieten hat.
Genau, Carina, wenn ich Kollegen aus anderen Fachrichtungen erkläre, womit ich mich in der Steuerberaterhaftung beschäftige, bekomme ich oft einen leeren Blick. Vielleicht fangen wir ganz einfach an. Was ist Steuerberaterhaftung überhaupt?
Ja, gute Frage. Im Kern geht es darum, wann muss ein Steuerberater für einen Fehler gerade stehen und wenn ja, wie viel kostet es? Ne? Das ist jetzt ganz salopp ausgedrückt. Klingt auch simpel, ist es aber nicht, muss man ganz klar sagen. Rechtlicher Ausgangspunkt, das ist immer der Steuerberatungsvertrag. Ne? Das ist in der Regel ein Dienstvertrag im Sinne des BGB, ein sogenannter Geschäftsbesorgungsvertrag. Das bedeutet, der Berater schuldet eine sorgfältige Tätigkeit, nicht zwingend einen bestimmten Erfolg. Er ist kein Garant dafür, dass die Steuer am Ende minimal ausfällt.
Und das ist dann der entscheidende Unterschied zum Werkvertrag?
Ja, genau. Nur in Ausnahmefällen, nämlich dann, wenn wir wirklich einen klar umrissenen Einzelauftrag haben mit einmaligem Erfolg. Beispiel ein Gutachten oder eine bestimmte Auskunft. Ja, dann kommt ein bestimmter Auskunftsvertrag zustande. Dann liegt auch ein Werkvertrag vor. Und dann schuldet der Berater natürlich auch den Erfolg selbst. Aber das ist, muss ich sagen, ich bin jetzt seit über 15 Jahren im Bereich der Steuerberaterhaftung tätig. Das ist wirklich die Ausnahme. Haben wir immer wieder mal, aber können wir ganz klar als Ausnahme deklarieren.
Das heißt, ein Steuerberater bewegt sich also eigentlich ständig im Spannungsfeld zwischen dem, was der Mandant erwartet und dem, was das Gesetz überhaupt erlaubt.
Ja, sehr gut formuliert. Und genau deswegen haben wir es in der Praxis auch seit geraumer Zeit mit einer deutlichen Zunahme von Haftungsansprüchen zu tun. Der Steuerberater, der hat es nicht leicht, das kann man ganz klar sagen. Der muss hochaktuell die Gesetzeslage kennen, den Mandanten auch ungefragt auf Steuerrisiken hinweisen, die für ihn erkennbar sein können. Das ist ein sehr, sehr weites Pflichtenfeld, das die Rechtsprechung im Laufe der letzten Jahrzehnte auch immer weiter ausgebaut hat. Und was viele nicht wissen, Mandanten, die aus den Medien von Schadensersatzklagen gegen Wirtschaftsprüfer und Anwälte erfahren, denken zunehmend, naja, was ich beim Finanzamt nicht heraushole, das hole ich mir einfach beim Berater. Und dass diese Berichte oft US-amerikanische Verhältnisse beschreiben, interessiert sie meist wenig. Hinzu kommt noch, wenn ein neuer Berater das Mandat übernimmt, auch das sehen wir ganz häufig, weist er nicht selten auf angebliche Fehler des Vorgängerberaters hin. Und das motiviert dann natürlich die Mandanten noch zusätzlich.
Das heißt, das führt dann auch direkt zu dem Anwalt, der die Steuerberaterhaftung bzw. die Vertretung des Steuerberaters übernimmt.
Ja, exakt. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieses Feld so attraktiv ist. Man ist immer an der Schnittstelle zwischen Zivilrecht, Steuerrecht, Gesellschaftsrecht. Du kommst ja selbst aus dem Gesellschaftsrecht, deswegen kannst du das wahrscheinlich auch sehr gut bestätigen. Manchmal sogar auch Insolvenzrecht, Strafrecht. Also wir sind wirklich an einer wunderbaren Schnittstelle von verschiedenen Rechtsgebieten. Und, das kann ich auch nach den vielen Jahren sagen, kein Fall ist wie der andere. Und wer gerne rechnet, wer gerne mit Zahlen arbeitet, gleichzeitig juristisch argumentiert, und dann natürlich auch gerne vor Gericht geht, der ist hier meines Erachtens in diesem Rechtsgebiet sehr, sehr gut aufgehoben.
Wenn ich denn dann einen Fall auf dem Tisch habe, wie gehe ich da systematisch ran?
Ja, die Grundstruktur ist klassisch. Im Wesentlichen geht es immer um den Dreiklang. Das kennen alle noch aus dem Studium: Pflichtverletzung, Kausalität, Schaden. Aber bei jedem dieser Punkte, jeder dieser Punkte hat im Steuerberaterhaftungsrecht seine eigenen Besonderheiten. Das muss man ganz klar sagen. Fangen wir mit dem Mandatsumfang an. Das ist erfahrungsgemäß der Dreh- und Angelpunkt in fast jedem Haftungsverfahren. Gehörte die Pflicht, die der Mandant als verletzt rügt, denn überhaupt zum erteilten Auftrag? Der BGH unterscheidet hier zwischen einmal dem sogenannten umfassenden Mandat und einmal dem beschränkten Mandat.
Und was ist der Unterschied in der Praxis?
Beim umfassenden Mandat erwartet die Rechtsprechung quasi Allwissenheit vom Berater. Ein schönes Beispiel. Ein Mandant fragt seinen Steuerberater, der die laufenden Steuererklärungen und die Buchführung erstellt, was beim Einkauf von Propangasflaschen in den Niederlanden zu beachten sei. Das Oberlandesgericht Köln hat in diesem Fall entschieden, dass das eine Pflicht zur Beratung im, und jetzt Obacht, Mineralölsteuerrecht auslöst, beziehungsweise zumindest der Hinweis geschuldet ist, dass der Mandant sich insoweit fachkundigen Rat von einem externen Berater einholen möge. Und das liegt ja sehr weit vom ursprünglichen Mandat entfernt, ne? Laufende Steuererklärung, da habe ich normalerweise ja nichts mit Mineralölsteuerrecht zu tun. Der Berater muss also auch Hinweise zu Randgebieten geben, sobald sie erkennbar relevant werden. Das ist in den Fällen, wenn wir in der Bearbeitung uns befinden, regelmäßig nicht einfach zu beantworten, ne? Kann man sich ja vorstellen, ne? Wann ist etwas erkennbar für den durchschnittlichen Berater? Wann ist die Schwelle überschritten? Beim beschränkten Mandat, etwa wenn wir nur in der Lohnbuchhaltung uns befinden als Berater, da gilt das grundsätzlich nicht, aber Achtung, auch hier gibt es nebenvertragliche Warn- und Hinweispflichten. Wenn der Berater eine offensichtliche Fehlentscheidung des Mandanten erkennt oder erkennen kann und er davon ausgehen muss, dass der Mandant anderweitig keinen Rat bekommt, dann muss er den Mandanten warnen. So sagt es die Rechtsprechung. Das ist jetzt auch nahezu die Formulierung, wie wir sie aus der zivilgerichtlichen Rechtsprechung entnehmen können. Ja, wir haben vorhin die drei Voraussetzungen, Pflichtverletzung, Kausalität, Schaden, haben wir genannt. Lass uns doch, lieber Johannes, bei der Kausalität einmal kurz stehen bleiben. Das ist doch der Bereich, wo im Prozess die meisten Schlachten geschlagen werden, oder?
Ja, ganz genau. Also bei der Kausalität unterscheiden wir wie auch im allgemeinen Schuldrecht, also wie es auch aus den ganz normalen Vorlesungen noch bekannt ist, zwischen der haftungsbegründenden und der haftungsausfüllenden Kausalität. Die haftungsbegründende Kausalität, also die Verknüpfung zwischen der Pflichtverletzung und dem eingetretenen Schaden, ist in Haftungsprozessen allerdings häufig unproblematisch. Also wir haben in der Praxis geht es eigentlich fast immer um reine Vermögensschäden. Interessanter für uns und dann auch oft entscheidend ist tatsächlich die haftungsausfüllende Kausalität. Das heißt, die Frage ist, wie hätte sich der Mandant denn bei einer vertragsgerechten Beratung überhaupt verhalten? Denn wenn der Berater einen bestimmten steuerlichen Rat, einen bestimmten Gestaltungshinweis gegeben hätte, ist es nicht immer ganz klar, wie sich der Steuerpflichtige denn dann entschieden hätte. Und was dann zum Beispiel auch aus seinem Vermögen geworden wäre, wäre tatsächlich ein Schaden eingetreten oder nicht. Und diese Frage unterliegt den erleichterten Anforderungen des Paragraph 287 ZPO. Das heißt, das Gericht kann nach freier Überzeugung und auch überwiegender Wahrscheinlichkeit entscheiden. Das heißt, hier brauchen wir keinen strikten Vollbeweis.
Und da muss man auch sagen, das ist alles immer reine Hypothese. Ich sehe das in den Haftungsfällen nicht selten, dass die Anspruchsteller in dem Moment, wo sie eben der Meinung sind, dass der Steuerberater einen Fehler begangen hat, dass die über diesen Punkt der Kausalität, der haftungsausfüllenden Kausalität, ganz schnell ja drüber hinweggehen, ne? Dass die sagen, ja, ist schon gegeben. Das ist aber nicht, also in der Praxis häufig der schwierigste Aspekt. Ne? Wenn wir dann vor den Zivilgerichten sitzen, habe ich schon ganz häufig erlebt, dass das Gericht dann sagt, bei der Frage der Pflichtverletzung, da sind wir uns hier in der Kammer eigentlich einig, dass die gegeben ist. Die eigentliche Musik spielt hier im Bereich der Kausalität und bei der Frage, was hätte denn der Mandant gemacht, wenn er, und jetzt kommt die Hypothese, unterstellt, pflichtgemäß beraten worden wäre. Ne? Also in ganz vielen Fällen spielt da wirklich die Musik und werden auch da die Schlachten geschlagen. Ja, und was ist eigentlich mit dem Schaden selbst? Wie berechnet man den? Kann man dann einfach den Betrag aus dem Steuerbescheid nehmen und sagen, die 50.000 Euro, die ich jetzt an Steuern mehr zu zahlen habe, das ist jetzt der Schaden, den ich hier geltend machen kann? Oder wie verhält sich das da, Johannes?
Genau, hier haben wir auch wieder die allgemeinen Grundsätze aus dem Zivilrecht nach den Paragraphen 249 des PGB. Also hier gilt die sogenannte Differenzhypothese, auch Gesamtvermögensvergleich genannt. Das heißt, man muss die tatsächliche Vermögenslage des Mandanten mit der hypothetischen Lage vergleichen, die ohne das pflichtwidrige Verhalten des Steuerberaters eingetreten wäre. Und dabei ist eben entscheidend, dass man nicht einzelne Rechnungsposten hier herausgreifen darf, also bestimmte Vorteile, zum Beispiel eine Steuerentstehung, dass die eben als negativ geltend gemacht wird, aber dass andere steuerliche Vorteile, die auch dabei entstanden sind, dann nicht berücksichtigt werden würden. Das heißt, es müssen alle Vor- und Nachteile, die sich aus dem haftungsbegründenden Ereignis kausal ergeben, müssen aufgerechnet werden und eben dann muss ein Gesamtsaldo erstellt werden.
Ja, genau, Johannes, das ist genau der Punkt. Ne? Die Rechtsprechung gibt uns da ganz klar vor, alles das, was unter dem Strich steht, ne? Und wenn da eine negative Position steht, dann ist das mein Schaden. Aber erst nachdem ich die tatsächliche und die hypothetische Vermögenslage miteinander verglichen habe. Auch das wird in den Haftungsfällen häufig übersehen. Ne? Dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, die 50.000 Euro Mehrbelastung, das ist doch hier mein Schaden, ist eben nicht der Fall. Ne? Ein weiterer Aspekt, der in den Haftungsfällen noch hinzukommt, auch das kennen alle noch aus dem Studium, ist die Frage der Verjährung. Und die Verjährung in Steuerberaterhaftungsfällen, das ist eine echte Achillesferse in diesen Verfahren. In der Praxis ist es auch so, dass wir diese Frage oft als erstes prüfen, noch vor der Pflichtverletzung selbst. Ich verrate da kein Geheimnis, das machen die Zivilgerichte genauso, weil natürlich in dem Moment, wo man sagen kann, da ist etwas verjährt, muss man nicht mehr steuerrechtlich tatsächlich tief in den Fall einsteigen möglicherweise. Ne? Von daher ist das ja auch immer so ein ganz schöner Aspekt. Und auch hier gilt die kenntnisabhängige Regelverjährung von 3 Jahren nach den Paragraphen 195, 199 BGB. Und der Lauf beginnt am Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Mandant auch Kenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen hatte oder eben grob fahrlässig nicht hatte. Und in den Steuerberaterhaftungsfällen, wenn es um steuerbezogene Schäden, sage ich mal, wenn es darum geht, dann entsteht der Schadensersatzanspruch regelmäßig erst mit Bekanntgabe des belastenden Steuerbescheids. Also das ist so die Grundregel, kenntnisabhängige Regelverjährung, 3 Jahre Beginn mit Bekanntgabe des belastenden Steuerbescheids. Ja, Johannes, du hattest vor kurzem, wie du mir erzählt hast, einen Fall auf dem Tisch, den ich persönlich sehr passend finde für unsere heutige Folge. Magst du den einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also es geht um ja einen Fall aus unserer Praxis und der zeigt eigentlich ganz schön, wie kreativ man als Anwalt denken muss und auf welchen kreativen Wegen man dann auch am Ende ein gutes Ergebnis erzielen kann. Also wir hatten den Mandanten A, der wurde durch den Steuerberater S beraten und der war zusammen mit dem B Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft und diese Kommanditgesellschaft, die hat Grundbesitz gehalten. Der Steuerberater hat den A dann zu einer Gestaltung der Unternehmensnachfolge beraten und infolge dieser Gestaltung wurde der A alleiniger Gesellschafter der Kommanditgesellschaft. Er hat also die Anteile des B übernommen und dabei fiel Grunderwerbsteuer an. Auf den konkreten Anfall der Grunderwerbsteuer hatte der Steuerberater nicht hingewiesen und Das hätte eben der Steuerberater nach Meinung des A erkennen müssen, ihn darauf hinweisen müssen. Und dann sagt er zumindest, hätte er hier diese Gestaltung und diese Rechtsfolgen nicht vorgenommen. Und deswegen macht A eben nun diesen Schadensersatz in Höhe der angefallenen Grunderwerbsteuer geltend. Und soweit ist der Fall so klassisch. Wir lassen jetzt mal die Pflichtverletzung und auch Kausalität erstmal außen vor. Wir haben jetzt hier einen ganz interessanten Punkt beim Schaden. Nachdem nämlich der A Alleingesellschafter geworden ist, hat die Kommanditgesellschaft ein Grundstück aus ihrem Vermögen an den A persönlich veräußert. Und A hat dieses Grundstück dann an einen Dritten weiterverkauft und dabei aller Wahrscheinlichkeit nach Gewinn erzielt.
Und das wirft dann die entscheidende Folgefrage auf, nehme ich einmal an.
Genau, weil diesen Gewinn konnte der A nur erzielen, weil er Alleingesellschafter geworden ist. Denn wäre er gemeinsam mit B Gesellschafter geblieben, dann hätte die KG das Grundstück ihm wahrscheinlich entweder gar nicht veräußert, beziehungsweise nur mit Gewinn, oder zumindest wäre der Gewinn in der KG verblieben oder zumindest aufgeteilt worden. Das heißt, der Gewinn aus dem Weiterverkauf ist ein Vorteil, der kausal auf derselben steuerlichen Gestaltung beruht, die diese Grunderwerbsteuer zwar ausgelöst hat und für den A auch insoweit eine wirtschaftliche Belastung darstellt, aber es muss dann eben auch geschaut werden, ob hier eben dieser wirtschaftliche Vorteil vorliegt, der dann eben entsprechend gegenzurechnen ist.
Ein sehr schönes Beispiel, finde ich, für das, was mich an diesem Beruf immer wieder fasziniert. Ne? Man muss nicht nur das rechtliche Durchdringen verstehen, sondern auch den wirtschaftlichen Gesamtzusammenhang verstehen. Und manchmal sind es einfache Recherchen, die da einfach den Unterschied machen. Häufig blicken wir ja mehrere Jahre zurück, ne? Dass wir einen Fall haben, der ist heute bei uns in der Bearbeitung, wo es dann aber darum geht, naja, wie war eigentlich die Situation beispielsweise im Jahr 2014? Warum war dort eine Gesellschafterstruktur so, wie sie eben war? Welche Gründe gab es, ne?
Genau, und der praktische Clou war hier eben auch vor allem, dass sich die ersten Anhaltspunkte dafür, dass ein Grundstück veräußert wurde an den A, sich eben schon aus den Unterlagen ergeben haben, die Klägerseite selbst eingereicht hatte bei Gericht und den weiteren Verbleib, also den Weiterverkauf und einen möglichen erzielten Gewinn, der konnte dann eben durch eine ganz normale Internetrecherche ermittelt werden. Das heißt, man schaut dann einfach, gut, wir haben hier ein Vermögen, das ist oder ein Grundstück, das ist an den A gegangen und was ist denn damit passiert und ist da vielleicht irgendein wirtschaftlicher Vorteil bei A denkbar, der dann eben geltend zu machen ist. Ja, Carina, ich habe gemerkt, dass dieses Rechtsgebiet wirklich kaum allein steht. Man braucht eigentlich ständig andere Disziplinen.
Ja, in der Tat. Steuerberaterhaftung ist per Definition interdisziplinär, kann man sagen. Man muss Steuerrecht kennen und das auf hohem Niveau. Und ja, der BGH erwartet von einem Steuerberater, dass er zumindest alle im Bundessteuerblatt veröffentlichten BFH-Urteile kennt. Wer das nicht tut, der handelt fahrlässig. Das sagt schon viel über den Maßstab aus, den man ansetzen muss. Schauen wir zum Beispiel ins Gesellschaftsrecht hinein. Gerade bei GmbH-Mandaten sind die Schnittstellen wirklich enorm. Wenn wir an die Dritthaftung nach den Grundsätzen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter denken, wann ist zum Beispiel der Geschäftsführer einer GmbH in den Schutzbereich eines Umsatzsteuermandats einbezogen? Er kann selbst haften, wenn er nach § 69 Abgabenordnung für Umsatzsteuerschulden in Anspruch genommen wird. Bekommt er dann für diesen Schaden Ersatz vom Steuerberater, obwohl der Steuerberater nur mit der GmbH ein Mandat hat, ein Steuerberatungsmandat? Das ist eine Frage mit echtem Klärungsbedarf im Haftungsprozess, kann man sagen.
Was würdest du denn sagen, Carina, mit deiner langjährigen Erfahrung, was braucht man als Anwältin bzw. Anwalt, um in der Steuerberaterhaftung gut oder erfolgreich zu sein?
Vielleicht als allererstes echtes Interesse am Steuerrecht. Wenn ich das nicht habe, dann ja, fällt es wirklich schwer. Man muss dabei nicht selbst ein Steuerexperte sein. Auch das können wir an der Stelle festhalten. Aber man muss in der Lage und eben auch willens sein, steuerliche Sachverhalte zu verstehen und zu bewerten. Und ja, nur wer versteht, was der Steuerberater eigentlich hätte tun oder lassen sollen, der kann auch beurteilen, ob ein Fehler vorliegt. Ja, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mir da einfällt, analytisches Denken bei der Schadensberechnung. Die Differenzhypothese, über die wir gerade gesprochen haben, die klingt so wunderbar einfach, ist aber in der Praxis wirklich hochkomplex. Man muss beispielsweise fiktive Jahresabschlüsse gedanklich durchspielen, Steuerbelastungsvergleiche anstellen, Zinsnachteile berechnen und Vorteilspositionen identifizieren. Und ja, wer dabei Rosinenpickerei betreibt, hatten wir ja vorhin auch, der verliert vor Gericht. Ja, dritter Punkt, der mir einfällt, prozessrechtliches Gespür. Paragraph 287 ZPO ist dein bester Freund als Mandatsvertreter, kann man so sagen. Er erleichtert sowohl die Darlegungslast als auch die Beweisführung für den Schadensumfang. Und er lässt dem Gericht erhebliches Ermessen bei der Schadensschätzung. Ne? Und wenn ich dann auf der Verteidigungsseite, also auf Seiten des Beraters bin, muss ich natürlich immer schauen, sind wir jetzt noch im Rahmen der für den Anspruchsteller erleichterten Voraussetzungen, ja oder nein? Ne? Also man muss schon auch da willens und in der Lage sein, mit der ZPO zu spielen und, das sagte ich vorhin auch, vor Gericht zu sein. Vierter Punkt. Ja, Freude am Recherchieren, Freude an Details. Dein Fall, Johannes, der hat es ja sehr schön gezeigt. Und manchmal liegt die entscheidende Verteidigungslinie dann nicht im Gesetz, sondern vielleicht in einem Grundbuchauszug oder in einer ganz alten Pressemitteilung. Also super spannend.
Wir haben ja in unserer täglichen Arbeit auch ganz viel mit den Haftpflichtversicherern der Steuerberater zu tun. Wie würdest du denn da das Verhältnis beschreiben?
Ein ganz wichtiger Aspekt. Der Steuerberater ist obligatorisch haftpflichtversichert, so wie beispielsweise auch Architekten oder Ärzte. Und in der Praxis der Steuerberaterhaftung bedeutet das, wenn wir für einen Steuerberater tätig sind, dann korrespondieren wir regelmäßig auch mit dem Haftpflichtversicherer. Wir übernehmen das sozusagen. Ne? Wir nehmen dem Berater diese eigentlich ihm obliegende Tätigkeit, die nehmen wir ihm ab. Und das gibt diesem Rechtsgebiet Steuerberaterhaftung dann ehrlich gesagt noch eine weitere Dimension. Man ist also nicht nur im Verhältnis zwischen dem Steuerberater als Mandanten, sondern auch im Dreieck mit dem Haftpflichtversicherer tätig. Ne? Wir müssen korrespondieren mit dem Haftpflichtversicherer, wir müssen uns regelmäßig austauschen, welchen Status quo wir in den Fällen haben. Wir müssen Risikoeinschätzungen gegenüber dem Haftpflichtversicherer abgeben.
Und vielleicht noch zum Ende der Folge, hat dich damals eigentlich in dieses Rechtsgebiet gezogen?
Ich komme ursprünglich aus der Kommunalhaftung, Pflichtverletzung, Kausalität, Schaden. Damit hatte ich vorher auch zu tun. Dieses On-Top-Steuerrecht, was ja wirklich intellektuell auch spannend ist und stets in Bewegung ist, hat es dann gemacht, ne, dass ich in den Schritt gegangen bin, ins Steuerrecht zu gehen. Ja, und dass ich dabei geblieben bin, das war letztendlich ein konkreter Fall, den ich während meiner ersten Jahre in der Kanzlei begleitet habe. Da ging es um eine fehlerhafte Beratung zur Grunderwerbsteuer, ähnlich wie in deiner Konstellation. Und ja, da habe ich wirklich gemerkt, hier treffen sich alle Dinge, die ich spannend finde. Komplexe Sachverhalte, rechtliche Unsicherheit, wirtschaftliche Konsequenz und ja, das Gefühl, wirklich etwas Wesentliches für den Mandanten zu bewirken.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich jetzt auch schon nach der ja vergleichsweise kurzen Zeit wirklich viel aus diesem Rechtsgebiet mitnehme, weil es eben dieses Schnittstellenübergreifende hat, aus dem Zivilrecht, aus dem Gesellschaftsrecht, aber eben auch im Kern die Pflichtverletzung natürlich im Steuerrecht ist. Und was ich auch super finde, dass man eben auch so ein gewisses Problembewusstsein eben entwickelt und auch noch mehr schärft, wenn man gestaltend tätig ist oder eben in anderen Fällen im Einspruchsverfahren tätig ist als Steueranwalt, dass man eben diese pathologischen Fälle als Grundlage bekommt, um dann eben dieses Problembewusstsein auch zu entwickeln.
Ja, super Punkt. Das Berufshaftungsrecht ist immer auch ein Spiegel des jeweiligen Berufsfeldes, wenn man so will. Und ja, wer Steuerberaterhaftung betreibt, der versteht am Ende, finde ich jedenfalls, auch, wie die Steuerberatung funktioniert und wo ihre Grenzen sind, ne? Wo gegebenenfalls eine Pflichtverletzung vorliegt. Das sensibilisiert ungemein. Ja, Johannes, was nimmst du aus unserer heutigen Folge mit?
Ja, für mich ist Steuerberaterhaftung wirklich viel mehr als nur ein Nischenthema, weil es eben diese verschiedenen Rechtsgebiete, wie ich gerade schon gesagt habe, verbindet: Steuerrecht, Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, aber auch eben ein wirtschaftliches Verständnis, Verständnis für Zahlen und eben auch dieses kreative Denken gefragt ist, was dann auch spannend ist und auch natürlich auch ein schönes Erfolgserlebnis ist, wenn man dann Punkte findet, die am Ende eben positiv für den eigenen Mandanten sind. Und klar, man muss die Verjährung im Blick halten, den Gesamtvermögensvergleich aufstellen, den Versicherer auch immer richtig einbinden und immer laufend auch mit denen in die teilweise auch rechtliche Diskussion gehen. Das ist auch immer sehr bereichernd. Und das alles macht dann wirklich auch einen Unterschied für den Steuerberater.
Ja, da können wir eigentlich nur sagen, unser Tipp für euch da draußen, wenn ihr das nächste Mal eine steuerrechtliche Vorlesung besucht oder einen Kommentar aufschlagt, vielleicht denkt ihr dann kurz daran, was passiert, wenn dieser Rat falsch ist, was wäre der Schaden, wer würde klagen, wann würde die Verjährung beginnen und so weiter und so fort. Ganz wichtig, nicht jeder Bearbeitungsfehler führt zur Haftung, entscheidend sind Mandatsumfang, Pflichtenlage und ganz besonders der wirtschaftliche Gesamtzusammenhang. Ja, alles in allem ist das ein Rechtsgebiet, das jeden Tag fordert, aber auch jeden Tag überrascht und selten langweilig wird, finde ich. Wer einmal damit angefangen hat, der kommt so schnell, so wie wir, nicht mehr davon los.
Ja, danke, Karina. Ich kann das so insgesamt auch wirklich nur bestätigen und es macht immer wieder Freude, neue Fälle in dem Bereich zu betreuen.
Danke, Johannes. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, schaut euch dieses Feld an. Es lohnt sich. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön. Tschüss.